Was hat Star Wars mit Social Media und Ernährungsverhalten zu tun? Das erfahrt ihr in dieser Folge Mach dein Hobby zum Beruf. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mach dein Hobby zum Beruf, dem Podcast der BSA Akademie. Ich bin Ronja und arbeite im Online-Marketing der BSA und spreche heute mit meinem Kollegen Rolf Baumann. Hallo Rolf, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne selbst kurz vor.
Ja, hallo Ronja, mein Name ist Rolf Baumann, ich bin Diplompsychologe, bin jetzt schon seit fast 10 Jahren an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und bin verantwortlich für die Ernährungspsychologie und die Gesundheitspsychologie. Unter anderem.
Unter anderem, genau. Und wir sprechen heute über ein Thema, das auch so in die Richtung geht, Social Media und Ernährung. Was ist denn deine Lieblings-Social-Media-Plattform?
YouTube.
Und was ist dein Lieblingsessen?
Alles, was lecker ist.
Social Media und Ernährung. Deshalb, weil du auf dem FIBO-Kongress einen Vortrag zu dem Thema hältst. Wie verändert Social Media-Konsum unser Ernährungsverhalten? Also da gehst du auf aktuelle Studienergebnisse zum Einfluss sozialer Medien auf das Ernährungsverhalten ein. Was super spannend ist, weil das wahrscheinlich noch ein relativ junges und noch nicht so ganz erforschtes Thema ist, aber darüber sprechen wir jetzt. Social Media prägt ja viele Lebensbereiche. Jeder kennt es, jeder ist jeden Tag oder ja, die meisten sind wahrscheinlich jeden Tag auf Social Media aktiv. Ob Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Hierzu mal ein paar Fakten. Im Januar 2025 lag die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer von sozialen Netzwerken bei rund 5,24 Milliarden. In Deutschland nutzen 65,5 Millionen Menschen regelmäßig Social Media. Die Nutzungsdauer beträgt dabei 1 Stunde und 41 Minuten pro Tag. Und bei der jüngeren Zielgruppe ist TikTok der meistgenutzte Social Media Kanal in Deutschland. Also da gibt es ja unzählige Netzwerke, unzähliger Content. Aber welchen Einfluss hat das auf unser Ernährungsverhalten?
Es ist wie bei Star Wars. Es gibt die dunkle Seite der Macht und es gibt die helle Seite der Macht. Und ich bin der letzte Jedi-Ritter, der euch ans Licht führt. Fangen wir mal weiter vorne an. Ich habe aus 26 empirischen Studien, die in den letzten 5 Jahren veröffentlicht wurden, das heißt seit 2020 mit Beginn der Corona-Pandemie wurde da geforscht. Und aus diesem Zeitraum in diesen 5 Jahren sind 26 Studien in meine Literaturrecherche eingegangen mit insgesamt über 11.000 Leuten, die daran teilgenommen haben. Also auch in verschiedenen Altersgruppen, natürlich Kinder und Jugendliche ab dem Zeitpunkt, wo sie Social Media benutzen, aber auch Erwachsene, auch ältere Semester sind da drin. So, und da ist ganz klar, Social Media macht etwas mit uns. Es bringt auf jeden Fall eine Veränderung unseres Verhaltens. Also Social-Media-Konsum verändert unser Verhalten und zwar schon, wie wir wahrnehmen. Das ist ja der erste Level sozusagen, auf der Wahrnehmungsebene wird was verändert. Dadurch bilden wir andere Einstellungen zu den Produkten, zu den Nahrungsmitteln und zum Verhalten. Und schließlich verändert sich dadurch unser Konsumverhalten von Nahrungsmitteln. Und zunächst mal, wenn das alles einfach so man laufen lässt, sozusagen die dunkle Seite der Macht, dann begünstigt das den Konsum ungesunder Lebensmittel und es begünstigt auch schon, ich sag's mal, vorhandene psychische Probleme, die die Leute haben mit sich und der Welt und mit dem Essen und mit dem Körperbild. Das ist, wie gesagt, leider Gottes die negative, sag mal, Standardeffekt, der da auftritt. Aber das hat auch sehr viel Potenzial, das Social Media, denn durch eine gezielte und geschickte Intervention über Social Media könnte man auch, wenn man es denn machen würde, positive und gesundheitsfördernde Veränderungen erzielen.
Ja, du hast gerade schon viel erzählt, was in die Richtung geht. Also da gehen wir auf jeden Fall noch tiefer drauf ein. Was mir direkt auch so in den Sinn gekommen ist, was du gesagt hast, ne, was das Thema Körperbild und Ernährung und alles Mögliche angeht, dass das eher so die dunkle Seite ist. Wahrscheinlich so in Bezug auf Videos oder Influencerinnen und Influencer, die vielleicht ja das scheinbar perfekte Aussehen haben und sich immer sehr gesund ernähren und man denkt oder viele ja dann den Eindruck haben, ja, ich muss das genauso machen, um genauso auszusehen und eben dieses perfekte Aussehen zu bekommen. Also das ist ja auch schon wahrscheinlich ein großer Einfluss, oder?
Richtig, genau. Das ist das Lernen am Modell. Das ist der grundlegendste, einfachste psychologische Faktor, das einfachste Lernen. Und wer zu Hause einen Hund oder eine Katze hat oder Enten, ja, die sehen das dann, das Muttertier, das Vatertier macht es vor und die Kleinen machen es nach. Das ist Lernen durch Nachahmen, Lernen am Modell. Das funktioniert bei den Tieren, funktioniert bei den Menschen. Und weil das so gut funktioniert, so grundlegend, so basic ist, gehen ja da Milliarden in dieses Marketing über Social Media hinein. Und das verfehlt halt nicht seinen Effekt. Wir sehen Modelle, die wir dann als authentisch wahrnehmen. Das heißt, man kann auch wirklich sehr gut unterscheiden zwischen wahrhaftigen, echten Influencern und welchen, die, sag ich mal, nur gestellt oder irgendwie generiert werden. Da unterscheiden die Leute schon. Und sie folgen dann diesen Menschen. Das passiert auf jeden Fall. Das ist in uns Menschen so programmiert.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass in den letzten Jahren so viele Studien zu den, also seit 2020 eben so viele Studien durchgeführt wurden zu dem Thema. Was macht denn den Zusammenhang zwischen Social Media und Ernährung so spannend?
Ja, das ist ne Monkey See, Monkey Do. Was der eine Affe macht, muss der andere Affe auch machen. Was der eine Affe hat, muss der andere Affe auch haben. Und es werden einfach Normen gebildet. Also wenn ich viele ungesunde Lebensmittel ständig sehe, dann ist das für mich normal. Dann ist das die Norm, dass ich sage, es wird ja viel von anderen gegessen. Mhm. Oder es wird viel von anderen konsumiert, es wird viel von anderen gemacht. Also muss das ja sozusagen gut sein. Oder ist eine Norm, an der ich mich orientiere, an der ich mich anpasse.
Was würdest du denn sagen? Du hast jetzt gerade schon das eine Modell angesprochen, aber welche grundlegenden Mechanismen, also psychologische Hintergründe, stecken denn dahinter, dass Social Media so einen Einfluss hat oder haben kann?
Wenn wir es jetzt mal langsam ins Positive kehren von der dunklen Seite der Macht, wir bräuchten zum einen die positiven Modelle. Ne, das heißt, der Vorsteher vom Gesundheitsamt braucht sich da nicht zeigen, sondern eben jemand aus der Zielgruppe. Jemand aus der Zielgruppe oder jemand, der von denen als Autorität anerkannt wird, der sollte das Ganze präsentieren. Und es ist wichtig, dass wir in die Umgebung gehen, wo die sozusagen digital zu Hause sind. Das heißt, je nachdem, welche Altersgruppe, welche Zielgruppe, auf welcher Plattform die am meisten unterwegs ist, dort müssen wir hingehen und im gewohnten Zielformat liefern. Ja? Und die Zielformate sind ja überall unterschiedlich. Wir haben ja zum Beispiel bei TikTok ist es ja hochkant und mit dem Titel, der unten läuft, also mit dem Ton, damit ihr den Ton aushaben und bei der Arbeit unter der Tisch, unter dem Tisch eben Social Media gucken können. Also wir müssen in genau dem Format, weil da können die sehr gut unterscheiden, also automatisch. Und was diesem Format entspricht, wird dann eher als authentisch, wahrhaft, positiv angenommen. Und im Hinblick auf die Kommunikation muss man auch die Normen erfüllen. Ja, also man muss genauso kommunizieren, wie es in dem Bereich eben üblich ist, wie das gemacht wird. Und wir haben das ja öfter, dass, ich sag mal, Tonspuren, die irgendwie lustig sind, geschnitten werden dann mit anderen realen Filmen, um das einfach so ein bisschen sich lustig drüber zu machen oder so. Aber das erwartet dann die Zielgruppe und dann sollte man vielleicht auch in dem Format liefern.
Das heißt, wenn ich jetzt junge Menschen erreichen möchte, die Zielgruppe, die auf TikTok zum Beispiel unterwegs ist und möchte die mit gesundem Ernährungsverhalten zum Beispiel erreichen, mache ich am besten Videos und zeige da, ja, wie eine gesunde Ernährung zum Beispiel aussieht und eben das Ganze im 9:16 Hochformat und passe das eben auf die Zielgruppe an.
Richtig, genau. Also ich zeige jemanden, der aus dieser Zielgruppe kommt und der es schafft, sich gesund zu ernähren, ohne dass es viel Aufriss ist, aber viele positive Dinge darstellt oder viele positive Folgen hat und der es einfach geschafft hat, sag ich mal, negative Ernährungstrends oder negative Gewohnheiten hinter sich zu lassen und jetzt davon berichtet, ich kann das machen. So setzt man es um, ne, weil das sind ja dann auch diese Mechanismen der Selbstwirksamkeitserwartung und der Konsequenzerwartung. Das heißt, ein Mensch tut dann was, wenn er merkt, ja, ich kann das machen, ich bin dazu in der Lage und es bringt mir was. Und wenn das so ein Influencer vorführt, ja, im positiven Sinne, dann erreiche ich damit die Zielgruppe, dann werden die animiert sein, es nachzumachen. Weil sie denken, ich kann es auch, wenn er das kann und es wird mir was bringen, wenn es dem auch was bringt.
Ja, aber wie unterscheidet man als Nutzer oder Nutzerin, ist das jetzt gut für mich oder ist das schlecht für mich?
Und da sind wir schon bei der Medienkompetenz, ja? Oder bei dem reflektierten Nutzen von Social Media. Also das ist was, da muss man die Kinder und Jugendlichen noch unterstützen und helfen und Bildung machen. Und da tatsächlich, wenn es Programme gibt in den Schulen oder in der Freizeit, dann haben die auch einen Effekt. Sie müssen nur längerfristig und begleitend sein. Also man muss da wirklich dranbleiben und wirklich die Leute in der Hinsicht oder die Kinder bilden und schulen, sich immer wieder mit ihnen auseinandersetzen, damit sie eben diesen kritischen Umgang mit den Medien erlernen, weil der kommt eben nicht von alleine, sondern das ist nur dieses, was der eine Affe macht, muss der andere Affe auch machen. Es ist, wie gesagt, in uns programmiert und so müssen wir da eben, ja, diese Kritikfähigkeit, diesen kompetenten Umgang mit Medien müssen wir schulen, aber der bringt auch was. Das hat man auch in Studien gesehen, wenn das gemacht wird, dann nützt das auch was.
Ja, das ist ja auch was, wo wir wahrscheinlich aktuell auch noch am Reinwachsen sind, weil so lange gibt es das ja eigentlich noch nicht. Ne? Also als ich aufgewachsen bin, da gab es die ersten Handys erst, also da gab es noch kein Social Media und jetzt aktuell ist das eben überall. Also die aktuelle Generation, die wird ja damit auch groß und da muss man das eben auch schulen und ja, das Ganze, wie du sagst, ne, die Medienkompetenz, dass man da früher eben ansetzt vielleicht auch.
Auf jeden Fall, weil es ist nämlich ganz klar so, es gibt natürlich, ich sag's mal, gute Ratschläge von den Eltern, die sind ja bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt, ja, die folgen ja immer dem, was die Mama und die Oma sagt, ja. Nein, die Kinder und Jugendlichen, die haben ein Autonomiebestreben. Das äußert sich ja dann auch auf anderer Seite, auch abseits von Social Media im Konsum, ich sag's mal, auch von Junkfood, Fastfood oder auch Energydrinks. Das ist so das erste Autonomiebestreben von Kindern und Heranwachsenden, dass sie Nahrung außerhalb des Frühstück, Mittag, Abendessen, Kaffee und Kuchen mit den Eltern einnehmen, sondern mit ihren Kumpels, mit ihren Freunden entscheiden, wann und was und wo sie essen. Und dadurch entstehen ja leider auch Essstörungen, weil das manchmal das Einzige ist, was dann junge Mädchen kontrollieren können, überhaupt in dem engen sozialen Gefüge. So, und da ist es eben dieses Autonomiebestreben, dem müssen wir da Rechnung tragen, beziehungsweise das äußert sich ja darin, dass man nicht mehr auf die Mama hört, nicht mehr auf die Lehrer hört, sondern dass man selber Informationen sucht. Das geht ja jetzt super, ne? Über jede Suchmaschine suche ich mir selber Infos und dann lande ich eben bei Influencern oder ich lande bei denen, die halt bezahlt dafür haben, dass ihre Werbung auffällig wird. Ne? Das ist ja auch in Social Media zwischen den ganzen Postings von Leuten, mit denen ich befreundet bin oder folge, landet ja immer wieder bezahlte Werbung zu einem bestimmten Thema. Ist ja auf allen Social Media Kanälen so. Und dort sind eben Leute, die Geld aufwenden, damit ich deren Produkte konsumiere. Ganz klar. Einfach, ja.
Ja, man merkt, dass da sehr viel Psychologie hinten dran steckt. Also ich spreche auf jeden Fall mit der richtigen Person über das Thema. Du hast dich ja intensiv damit beschäftigt. Gerade noch auch zum Thema, weil wir jetzt über Zielgruppen auch gesprochen haben und jugendliche Kinder. Gibt es da Unterschiede zwischen verschiedenen Altersgruppen, wenn es um diesen Einfluss geht?
Ja, auf jeden Fall. Also die Kleineren oder die Jüngeren sind einfach anfälliger dafür. Ja, und die bräuchten wirklich mehr Medienkompetenz. Aber wenn wir auch mal ein bisschen auf die positiven Sachen, also unabhängig von Altersgruppen eingehen, ich kann, wenn ich dieses Social Media, die Interaktivität nutze und auch die digitalen Medien, kann ich auch wirklich positive Dinge erreichen. Denn zum Beispiel scheint es so zu sein, und das haben wir an anderer Stelle auch gemerkt, also bei der Gesundheitsberatung, die war ja während Corona jetzt persönlich nicht möglich, aber digital. Und das wurde wirklich angenommen. Ja, und da ist scheinbar die Hemmschwelle geringer, ein Hilfsangebot anzunehmen. Ja, also das ist wirklich von Vorteil. Beispielsweise eine meiner Studien, die da drin sind, man sollte es kaum glauben, da sind die hingegangen und haben von der Universität sich Social-Media-Profile angeguckt von ihren Studenten, die ein alkoholauffälliges Verhalten gezeigt haben und haben die dann direkt angesprochen oder angeschrieben darauf über Social Media, ob sie vielleicht Hilfe wollen bei ihrem Alkoholkonsum. Also Hilfe in dem Sinne, sie lassen es dann sein oder dämpfen das ab und dann haben wirklich viele sich dazu bereit erklärt. Also die Hemmschwelle ist da offensichtlich immer wieder geringer zu sagen, ja, ich möchte Hilfe annehmen für mein Problem, als wenn ich persönlich irgendwo hinlatsche, sondern hier ist diese Anonymität, das bisschen Barriere, was ich habe, durch Social Media auch wirklich hilfreich, um in Kontakt zu treten mit Hilfsangeboten. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz wichtig.
Ja, stimmt. Das macht auch total Sinn, weil sonst muss man bei einem Arzt oder bei einer Ärztin anrufen, vielleicht um einen Termin zu bekommen, muss offen über seine Themen sprechen, was einem vielleicht auch unangenehm ist.
Genau.
Und darüber ist es eben, wie du sagst, ne, anonymer. Man hat keine so große Hürde, weil es halt digital funktioniert.
Und es funktioniert im gewohnten Kontext. Ne? Ich schreibe einfach eine Message, ne? Ich mache irgendwie einen Like. Also ich kann auf dem Kanal, wo ich die ganze Zeit unterwegs bin, kann ich jetzt direkt ein Hilfsangebot annehmen. Darin liegt eine große Chance von solchen Social-Media-Kanälen.
Mm. Zum Thema positive und negative Effekte, was würdest du denn sagen, gibt es mehr positive oder mehr negative Effekte?
Also die Grundtendenz läuft aufs Negative hinaus. Ja? Also wenn die Leute unreflektiert einfach sich da hineinstürzen und davongerissen werden. Das hängt ja auch wieder mit verschiedenen Lebensphasen zusammen. Beispielsweise, wenn junge Leute den Schulabschluss haben und jetzt in eine große fremde Stadt gehen, um zu studieren, wo ja überall dann Breitband-Internet ist oder eben auch mit dem Handy. So, dann sind die so sehr sich selbst überlassen und kann eben sein, dass die dann zu sehr auch auf den ganzen Internetkonsum und Social-Media-Konsum, ich sag's mal, reinfallen oder drauf hängen bleiben. Und das ist dann halt eine Gefahr. Aber wenn sozusagen alle zusammenarbeiten würden und man jetzt nicht nur Geld ausgibt für die Werbung und um Zeug an den Mann zu bringen, sondern auch insgesamt Hilfsangebote mehr rausträgt, sich vielleicht mehrere Interessen aus dem Bereich Gesundheit zusammenschließen, mehrere Interessenten und sagen, wir bündeln jetzt mal unsere Ressourcen und tragen positive Informationen über Social Media hinaus. Wir unterstützen die jungen Leute, wir schaffen Anlaufstellen, wir bieten positive Informationen zu gesundem Verhalten und gesunder Ernährung. Dann könnte man da auch wirklich was Positives erreichen. Aber die Grundtendenz, wenn man die Leute sich selbst überlässt, geht zunächst mal wirklich ins Negative, leider Gottes.
Ja, das heißt, da ist sehr viel Arbeit notwendig, dass es eben mehr positive Effekte gibt und dass man da eben auch einfach Aufklärungsarbeit leistet.
Richtig, genau. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten sind da auch durch die Medien. Das heißt, ich kann hier eine Selbstbeobachtung etablieren. Die Leute können sich austauschen, die können interaktiv sein. Sie können eben auch Die Gamification kann man da auch reinbringen, eben durch das Autonomiebestreben, eigene Zielsetzung, dass die Leute sich selbst Ziele setzen, was sie erreichen wollen am Gesundheitsverhalten, dass sie sich selbst beobachten, dass sie sich darüber austauschen. All das kann ich über Social Media eben abbilden und anstößen und das wird auch angenommen, das wird dann auch akzeptiert. Da ist dann noch eine hohe Akzeptanz, wenn sich eben einige Leute die Mühe machen, das anzubieten.
Mhm. Hat ja nichts direkt mit Ernährung zu tun, aber geht ja auch in die Richtung. Man kennt das ja von den ganzen Fitness-Influencern zum Beispiel ja auch. Mhm. Ne? Also das ist ja zum Beispiel auch ein positiver Trend, der dazu führt, dass eben mehr Menschen ins Fitnessstudio auch gehen, oder? Also da kann man vielleicht so eine, weiß nicht, ob man eine Blaupause drüber legen kann, aber vielleicht kann man da ja Parallelen ziehen, dass eben mehr Menschen auch, die sich ja mit Fitness zum Beispiel auch auseinandersetzen, dann eben auch sich gesünder ernähren.
Richtig, genau. Es kann genauso funktionieren, weil wie du sagst, es sind ja viele Menschen, die vielleicht auch persönliche Schwierigkeiten hatten, schwierige Hintergründe, schwierige Voraussetzungen und dann aber in der Fitnessbranche oder im Fitnessmachen Halt gefunden haben und dann eben regelmäßig, sag ich mal, Content produzieren, was die Leute dazu animiert, zu Hause zu trainieren oder im Freien zu trainieren oder eben ins Fitnessstudio zu gehen. Und genau so könnte es eben auch mit dem Thema, ich ernähre mich gesund, schaut her, es ist gar nicht so schwer, ihr könnt das machen, es bringt euch was. Das würde genauso gut funktionieren. Ja.
Zum Thema Ernährungsberatung, also siehst du da auch einen Einfluss von Social Media in der Ernährungsberatung? Also gibt es da auch irgendwie vielleicht schon Studien dazu oder wie das in der Praxis aussieht?
Also man könnte es in die Praxis verknüpfen, indem man, wie gesagt, die digitalen Anlaufstellen schafft, indem man dort auch präsent ist und es den Leuten einfach macht, Kontakt zu kriegen und wie gesagt auch formatspezifisch dann dort drin kommuniziert. Also es kann auf jeden Fall eine Ergänzung zur Ernährungsberatung sein. Also zu diesem klassischen, ich gehe regelmäßig irgendwo hin und lasse mich beraten, könnte ich wirklich vielleicht sogar zu einem gewissen Teil über intelligent programmierte Chatbots, ja, könnte ich wirklich Anlaufstellen schaffen und sagen, ich kriege die Leute auch über Social Media. Also ich denke, das wird in der Zukunft kommen oder kann man schon empfehlen, über den Social Media Kanal auch Ernährungsberatung anzubieten.
Ja, das spielt ja dann auch in das, was du eben gesagt hast, ne, dass man einfach auf den Kanälen aktiv ist, wo dann entsprechend auch die Zielgruppen aktiv sind. Das heißt, dass man eben auch Ernährungsberatung über, ja, Social Media anbietet oder zumindest so kommuniziert, dass man da auch eine Plattform schafft, wo man sich informieren kann.
Das auf jeden Fall. Und ich denke, wenn sich da in Zukunft Interessenverbände oder mehrere Leute zusammenschließen, würde das nochmal sehr viel wirkungsvoller, wie wenn jetzt jeder einzeln auf mehreren Social Media Kanälen präsent sein muss, was ja jede Menge Ressourcen auch frisst. Es dauert Zeit, ich muss ja Content kreieren und so weiter und so weiter. Und der Content wird ja auch immer anspruchsvoller. Also selbst in anderen Branchen oder wie zum Beispiel beim Mountainbiken, da war das für die Mountainbiker, für die YouTuber früher sehr viel einfacher, mit einfachen Kameras ihren Content zu produzieren und sofort ins Internet zu stellen. Auch die haben jetzt einen höheren Produktionsaufwand.
Ja klar, ich meine, es gibt natürlich immer mehr Influencer und Influencerinnen, immer mehr Content Creator. Also da muss man auch einfach sich ein bisschen von der Masse abheben, um herauszustechen, weil es halt eben mittlerweile sehr viel mehr Videos, sehr viel mehr Content schon gibt. Ne? Und da wird das Ganze ja auch immer professioneller.
Genau.
Gucken wir noch ein bisschen in die Zukunft. Also du gehst da ja auf jeden Fall auf dem FIBO-Kongress in deinem Vortrag drauf ein. Aber vielleicht kannst du so einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben, ne, wie sich das vielleicht entwickeln könnte.
In einer idealen Zukunft hätten wir sozusagen zunächst mal mehr Medienkompetenz. Ja, also würde in der Schule oder auch an den Unis mehr Kompetenz im Umgang mit Medien vermittelt. In einigen Ländern wird ja Social Media auch schon reguliert. Die ersten Länder sind ja ganz hart nach vorne geprescht und schalten das für bestimmte Altersgruppen ab. Oder totalitäre Staaten schalten manche, YouTube zum Beispiel in China ist es verboten und so weiter. Und möglicherweise wird das kommen, dass da von staatlicher Seite mehr reguliert wird. Und auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, es müssten sich einfach genügend Leute mit genügend Power und genügend Ressourcen zusammenschließen. Dann kann man wirklich Positives bewirken. Dann kann man auch für die Gesundheitsbranche Benefit oder, sag ich mal, Umsatz generieren oder auch Kunden generieren, auch ja eben den Laden zum Laufen bringen. Aber ich denke, da müssten sich mehrere mit einer klaren Linie irgendwie zusammenschließen.
Ja, ich meine, das Gute ist ja auch wenn man vielleicht viele Inhalte, viel Content sieht, wo es um schlechte Ernährung geht, also um ungesundes Essen. Man kann sich ja auch trotzdem informieren und das Wissen ist halt überall verfügbar. Also man kann da viel recherchieren, wenn man sich für das Thema interessiert. Das ist ja auch nochmal ein Vorteil. Also wenn man möchte, kann man ja auch Personen folgen, die eben das gesunde Ernährungsverhalten vorleben. Und davon muss es wahrscheinlich einfach nur noch mehr geben. Oder wie du sagst, ne, dass man dann eben schaut, dass es da eine Kampagne oder so gibt, wo man das Ganze eben ein bisschen präsenter noch macht.
Genau, man muss es eben ins Bewusstsein rücken, man muss es bewusster machen, denn auf dem Autopilot, da machen wir eben, da recherchieren wir jetzt nicht oder wir surfen nur auf den Wellen des Internets und wenn da wirklich viel Werbung oder momentan viel Ungesundes verbreitet wird, nehmen wir das automatisch auf und bilden automatisch eine positive Einstellung zu schlechter Ernährung.
Okay.
Weil wir es einfach ständig sehen, weil es ja auch in Kontexten dargeboten wird, die wir mögen, die wir kennen. Auch das ist ja ganz einfach. Wir paaren irgendwelche Promis, Sportler oder bekannte Leute mit ungesunden Lebensmitteln und dann, wenn ich das oft genug gleichzeitig darbiete, das ist dann Konditionierung, dann springt das positive Bild dieser Person auf das Produkt über. Das ist ja bei anderen Produkten so. Und das geschieht halt automatisch und das wirkt auch unbewusst. Da brauchen wir nicht mal eine bewusste Verarbeitung, sondern so sind wir Menschen angelegt. Und das ist eben immer mühevoller. Ich sitze wahrscheinlich auf der falschen Seite des Business. Ich sollte mehr ins Marketing, mehr in die Werbung gehen. Da hätte ich es sehr viel einfacher. Und ja, nee, es ist einfach mühsamer und erfordert sehr viel mehr Aufwand und wirklich dieses bewusste Reflektieren, die Selbstbeobachtung, mich mit anderen austauschen, mich damit auseinandersetzen, mein eigenes Verhalten hinterfragen, mir bewusst werden, was ich denke und fühle und wieso, weshalb, warum. Also es ist halt deutlich mehr Aufriss, da brauchen die jungen Leute mehr Unterstützung, weil wie gesagt, der Autopilot geht leider zur dunklen Seite der Macht.
Okay, und um wieder auf die helle Seite der Macht zu kommen, geht auf jeden Fall zum FIBO-Kongress und schaut euch den Vortrag an. Da bekommt ihr sehr viel mehr Einblicke noch. Also noch tiefer wollen wir natürlich jetzt nicht in das Thema eintauchen und zu viel vorwegnehmen. Also schon mal an der Stelle vielen Dank, Rolf, dass du uns ein paar Fragen zu dem Thema beantwortet hast. Das ist echt super interessant. Und du hast auch noch einen zweiten Vortrag. Wer sich dafür interessiert, sag doch mal kurz noch das Thema.
Genau, also um 14 Uhr bin ich eben dran mit Social Media. Und dann um 16 Uhr Essen, Emotionen, Stress, wie Essen, Gefühle und Gesundheit zusammenhängen. Und da geht es eben nicht so viel in diese empirischen Studien, sondern wir gucken uns die psychologischen Zusammenhänge an und gucken, wo es Ansatzpunkte gibt. Da steht dann nochmal mehr die Psychologie im Vordergrund, wo ich an welcher Stelle eingreifen kann. Denn ne, schlechte Laune, Emotionsregulation durch Essen, das dann auch eher schlecht ist und das bedeutet dann noch mehr Stress, weil ich mich noch schlechter fühle und Stress führt zu noch schlechterer Emotion und Stress führt zu noch schlechterem Essen. Und das kann ja auch ein Teufelskreislauf werden. Und dann gucken wir mal, wo wir da in diese Spirale überall eingreifen können, welche kognitiven, emotionalen Mechanismen da wirken und wie ich mich da wieder rausbuddeln kann.
Ja.
Also ein Dreiteiler wie bei Star Wars ist es nicht, aber für mich bei der FIBO-Kongress, aber immerhin zwei Teile kann ich liefern.
Ja, ist aber auch super interessant. Ich glaube, das kennt auch jeder, dass wenn es einem mal schlecht geht, dass man dann vielleicht zu Süßigkeiten greift oder so, das Thema emotionales Essen. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall am 12. April, den Termin könnt ihr euch im Kalender merken, da geht es um die Themen auf dem FIBO-Kongress und wenn ihr Fragen danach habt, könnt ihr auch mit Rolf sprechen, also da bietet der FIBO-Kongress ja die optimale Plattform. Das heißt, an der Stelle wäre ich mit meinen Fragen erstmal durch. Vielen Dank, Rolf, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da ein paar Fragen beantwortet hast. Infos und Tickets zum FIBO-Kongress findet ihr auf der FIBO-Kongress-Website, den Link packe ich euch in die Shownotes und dann danke ich euch fürs Zuhören.
Ja, auch Dankeschön fürs Zuhören und wir sehen uns auf der FIBO am Samstag. Bis dann. Ciao.
Ciao.